Dass Online-Dates unschön ausgehen können, ist nichts Neues. Mal sieht das Blind-Date ganz anders aus als auf dem Dating-Profil. Ein anderes Mal stottert man sich von belanglosem Smalltalk-Themen zu den üblichen Standardfragen und trotzdem kommt kein Vibe auf. Dass ein Online-Date mit einem 911-Call endet, in welchem gesagt wird: Ich glaube, ich habe gerade jemanden umgebracht. Ich wollte es nicht, aber ich habe es getan, geschieht deutlich seltener. Noch geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Botschaft von einem "Es fühlt sich so gut an" getoppt wird. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und wie krass ist bitte deine Einleitung? Also ich bin jetzt schon total hyped auf den Fall.
Also ich kann auch auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, dass dieser Fall sehr, sehr heftig ist. Und ich würde euch an dieser Stelle auch empfehlen, in die Triggerwarnungen in den Shownotes reinzuschauen. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos an, manchmal lesen wir sogar Polizei- oder Autopsieberichte und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann lasst uns das weiter fleißig auf Spotify oder auf Instagram unter eyesandthedark.podcast wissen. Und Laura, bevor wir in das heutige Online-Date starten, dachte ich, ich stell dir mal eine bisschen spicy Frage.
Ja.
Hattest du schon mal ein Online-Date, das schiefgegangen ist?
Also nicht richtig schiefgegangen, aber was schon ein bisschen unangenehm war. Und ich habe es aber nicht akzeptieren wollen, dass es gerade unangenehm ist. Und habe die Person dann auch noch 2-3 Mal getroffen, weil der Typ vom Aussehen her, so vom Optischen her voll mein Typ war. Aber...
Oh mein Gott, wer ist es?
Ja.
Kenne ich die Person?
Nein. Nee.
Oh Gott. Kenne ich die Story überhaupt? Mir kommt das so unbekannt vor.
Ja, vielleicht habe ich es auch noch nie erzählt.
Ja, ich habe nämlich nur ein anderes unangenehmes Date von dir im Kopf.
Ja.
Aber wenn das noch schlimmer war, okay.
Ja, ist so einfach super unangenehm. Der Smalltalk, wie du das eben irgendwie schon in der Einleitung angesprochen hast. Wir sind gar nicht auf einen Vibe gekommen, aber ich habe so dran festhalten wollen, dass es vielleicht doch was wird. Und es wird eigentlich von jedem Mal schlimmer. Und irgendwann haben wir uns dann... kann ich ja jetzt auch hier mal erzählen, haben wir uns dann geküsst und der Vibe war zero da und ich war so, okay, es ist gerade super unangenehm und danach...
Dann weiß ich vielleicht doch, wer es war.
Ja, und danach habe ich dann geschafft zu sagen, okay, nee, sorry, ich glaube, das wird leider nichts. Ja.
Oh Gott, also der schlimme Kuss war dann der Auslöser für den Korb.
Ja.
So der Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, genau, weil es war vorher schon der Vibe nicht so da und dann habe ich es endlich eingesehen. Ja.
Ja. Ja, man denkt dann halt auch so, naja, der ist halt süß, ne? Aber das allein bringt halt auch nichts.
Ja.
Ja, aber ich verstehe das sehr. Ich kann das sehr gut verstehen.
Und die Frage, Sarah, würde ich jetzt einfach mal gern an dich zurückgeben.
Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass ich da nicht drum rumkomme. Aber du kennst meine schlechte Tinder-Story auf jeden Fall schon. Das war nämlich das erste und das einzige Mal, dass ich mich wirklich auch von einer Freundin retten lassen musste, weil es gar nicht ging. Also, der hat nichts Böses gemacht an sich, aber der hat halt wirklich ununterbrochen, wir waren Sushi essen, und der hat ununterbrochen nur von sich geredet und nur geprahlt über seinen neuen Geschäftswagen und wie wichtig er im Unternehmen ist und wie gut er in seiner letzten Gehaltsverhandlung verhandelt hat und solche Dinge. Also der hat sich halt wirklich extrem, extrem profiliert über alles, was mit seiner Arbeit zu tun hatte. Und es ist halt so gar nicht meins. Also ich finde sowas ganz, ganz, ganz unangenehm. Und ich saß echt da und war so, nee, ich will heim, ich kann nicht mehr. Und das Problem ist, normalerweise mache ich das oft so, dass ich das Date ansetz für so 2-3 Stunden, so ein erstes Date. und danach immer schon was geplant habe oder zumindest schon mal anteasert, dass ich noch was geplant habe, dass ich halt sagen kann, so, leider muss ich jetzt los, ich habe noch was vor, so, aber war sehr schön, weil ich finde, so ein krass langes erstes Date ist halt auch einfach voll anstrengend. Selbst wenn es super gut läuft, finde ich es anstrengend. Aber da könnte man im Fall der Fälle dann ja auch verlängern. Also verlängern ist immer besser als irgendwie abkürzen wollen, ja, finde ich. Und bei dem war es aber anders, weil wir haben davor 4 Wochen geschrieben. Und das ist ja echt krass lang für Tinder. Und es hat so gut harmoniert und ich war mir sicher, also das wird halt ein 10 von 10 Date, vielleicht 12 von 10. Und deswegen haben wir danach direkt schon ausgemacht gehabt, dass wir nach dem Sushi-Essen noch Cocktails trinken. Der wusste also, dass ich Zeit habe und ich war so lost. Ich war so, nein, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einer Freundin halt wirklich damals so ein SOS geschickt und die hat mich angerufen und aus der Situation rausgeholt. Und ich schäme mich eigentlich dafür, dass ich mich nicht getraut habe zu sagen, du, für mich endet der Abend heute, irgendwie ist es das nicht. Aber mir war das so unangenehm und mir hätte das auch so leid getan, weil er ja eigentlich nichts gemacht hat, was böse gewesen wäre.
Ja.
Aber ja, ich habe mich ganz, ganz unwohl irgendwie gefühlt und dann wurde ich da halt gerettet.
Aber so Freunde braucht man dann in der Situation einfach.
Ja, ja, ja. Ach, und ich hatte ja einmal diese Berlin-Tinder-Story, wo ich mich mit einem getroffen habe und dann war das doch eine ganz andere Person.
Ja, oh Gott.
Die mich dann auch noch fertig gemacht hat. Die mich dann auch noch fertig gemacht hat, dass ich ganz anders aussehen würde als auf Tinder und ich war so, Bro, du bist Real Talk eine komplett andere Person. Also, was? Wie kannst du das zu mir sagen? Also, dieses Selbstbewusstsein muss man halt echt erstmal haben, weil das war wirklich. Das war auch nicht ein Bild von vor 5 Jahren, sondern das war halt, der hat ein Bild von Justin Bieber drin gehabt und war Ed Sheeran oder so.
Ja.
Also ich liebe Ed Sheeran, du weißt, was ich meine. Ja. Aber so halt komplett unterschiedliche Typen, so komplett. Und ich war so, hä?
Also die Story finde ich auch immer noch krass. Und da denke ich immer so, da konnte ich mir nie vorstellen, dass das wirklich passiert, bis du mir das mal erzählt hast. Und ich war so, boah, ja krass, dass es ja so Leute dann auf Tinder und Co. wirklich gibt.
Ja, und ich hatte ja auch einmal den einen Dude, mit dem ich dann gefacetimed habe, weil das mache ich dann oft seither. Und dann öffnet sich FaceTime und dann ist das auch immer ganz anderes. Und ich war so, nee, also Leute, ihr müsst uns das mal schreiben. Ist das euch schon mal passiert, dass ihr ein Date hattet auf Tinder, Bumble oder Co. und dass dann da eine ganz andere Person stand, als ihr eigentlich auf den Bildern gesehen habt? Weil mir ist das einfach schon 2-mal passiert. Und ich kenne aber sonst niemanden.
Ja, das würde mich auch mal interessieren, weil da hatte ich ja noch Glück damals mit meinen Dates, die ein bisschen unangenehm waren, weil der Typ sah genauso aus wie auf den Fotos.
Ja gut, aber immerhin konnte ich mein Tinder-Ding dadurch direkt beenden und du musstest dich halt noch so 2-3 Stunden durch unangenehmen Smalltalk hangeln.
Ja, true that.
Naja, also erzählt uns auf jeden Fall mal eure Dating-Stories, ich bin sehr gespannt.
Ja.
Und wir sprechen ja jetzt gerade über Dating-Stories, über die wir im Nachhinein lachen können. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Stories, die ganz schlimm ausgehen und bei denen einem gar nicht zum Lachen zumute ist. Und in meinem heutigen Fall sprechen wir auf jeden Fall über eine solche Art von Online-Date.
Sarah, hier in Deutschland ist ja gerade der Frühling so richtig ausgebrochen. Das heißt, in den meisten Haushalten steht der Frühjahrsputz an. Und ich glaube, sobald du wieder back in town und in deiner Wohnung bist, hast du da ja auch einiges nachzuholen.
Ja, absolut. Also generell, wie du sagst, so der klassische Frühjahrsputz. Und der wird dieses Jahr natürlich noch größer ausfallen bei mir, nachdem ich jetzt so lange nicht mehr in meiner Wohnung war. Obwohl ich ja auch so ein bisschen gehofft habe, dass es vielleicht meine Mama oder so übernimmt.
Ja.
Aber ich glaube, da kann ich lang drauf warten. Und du hast mir ja schon verraten, dass dann ein passendes Paket auf mich wartet, richtig?
Ja, ganz genau. Du kannst also quasi direkt loslegen, sobald du deine Wohnung betrittst.
Ja, oder du testest die Sachen in meiner Wohnung.
Ach ja, das wäre natürlich auch eine nette Idee, ne?
Schon.
Ja, dann kommst du nach Hause und dann ist der Frühjahrsputz schon dann. Das wäre natürlich ein Traum.
Perfekt.
Und dazu muss ja gesagt sein, ich habe die Sachen ja schon ausgiebig getestet, aber natürlich in meiner Wohnung bisher.
Ah.
Ja, ich weiß, enttäuschend für dich, aber gut für mich, Denn für mich sind die nachhaltigen und starken Reiniger von Agent Echo ab jetzt ein absoluter Gamechanger. Und bevor wir jetzt zu den Produkten kommen, muss ich erstmal sagen, dass ich mit den Sachen von der Optik auch super happy bin. Die stehen in den Sprühflaschen richtig schön in meinem Bad. Also das sind so Putzmittel, die man nicht unbedingt wegräumen muss, sondern schön hinstellen kann. Aber das ist natürlich zweitrangig.
Ja, absolut. Aber ich finde das trotzdem nice to have, weil ich auf sowas ja schon auch Wert lege. Also alles, was schön ästhetisch ist, habe ich gern bei mir in der Wohnung.
Ja, ist willkommen.
Ja, auf jeden Fall. Die Produkte eignen sich dabei für den gesamten Haushalt. Es gibt also einen Küchenreiniger, einen Glasreiniger, den Badreiniger, den WC-Reiniger, den Duschreiniger und einen Bodenreiniger.
Und ihr könnt dann die Sprühflaschen, in die ihr die Putzmittel füllt, mit einem passenden Sticker bekleben, dass ihr direkt auf den ersten Blick erkennt, welches Putzmittel wo genutzt werden kann. Die Anwendung ist nämlich super einfach und schnell. Ihr füllt euch einfach Wasser in die Sprühflasche, fügt dazu dann das flüssige Konzentrat hinzu, schüttelt alles durch und fertig. Dann könnt ihr direkt loslegen.
Die Reiniger bestehen außerdem aus über 90% erneuerbaren Rohstoffen. Und die Refill-Konzentrate im Beutel, von denen du eben schon gesprochen hast, Laura, sorgen für weniger Plastikmüll und Transportgewicht. Und was vielen von euch auch wichtig ist, die Produkte sind vegan und Mikroplastik sowie phosphorfrei.
Die Flaschen inklusive Sprühkopf bestehen zudem aus recyceltem Plastik. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt auch ready für euren Frühjahrsputz seid, könnt ihr mit unserem Code ICE, Eis wie die Augen und nicht wie das Speiseeis, und gerade, wo wir das jetzt sagen, fällt mir auf, dass wir das lange nicht mehr so gesagt haben.
Ja, stimmt.
Mit diesem Code könnt ihr 15% auf agentecho.de sparen.
Deswegen jetzt gleich nochmal. Mit dem Code ICE, wie die Augen, nicht wie das Speiseeis, spart ihr bei Agent Echo 15%. Alle Infos gibt's wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Tinder, Bumble, Hinge, Plenty of Fish. Ein schnelles, aufregendes Abenteuer, ein romantisches, aber einmaliges Date bei Sonnenuntergang oder endlich der großen Liebe begegnen, von der immer gesprochen wird. Von bis ist auf Dating-Apps so gut wie alles möglich. Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Und das nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch am anderen Ende der Welt in Australien. Und ich musste lachen, weil ich habe letztens in unsere Story einen Fragensticker reingepackt, was die Leute denn glauben, wo mein Fall, den ich aktuell recherchiere, das war dieser hier, spielt. Und die Leute kennen mich mittlerweile einfach so, so gut. Denn ich glaube, 99,9% der Antworten waren Melbourne.
Ach krass, ja. Die wissen mittlerweile schon, wie du tickst, Sarah.
Ja, auf jeden Fall. Jüngste Daten zeigen, dass von den fast 26 Millionen Menschen, die in Down Under leben, mehr als 3 Millionen aktiv auf Dating-Apps unterwegs sind, um entweder oder zu finden. Oder, wenn sie nicht explizit nach etwas suchen, es einfach auf sich zukommen lassen wollen. So auch in unserem heutigen Fall, in welchem sich die Aussie-Teenagerin Jamie Lee Dolgai und der indische Austauschstudent Marlon Rathod online zu einem ersten Date verabreden. Was einer der beiden jedoch nicht ahnen kann, ihr Online-Date hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie das erste Treffen ablaufen soll. Ziel ist es nicht etwa, die große Liebe oder kurzes Vergnügen zu finden. Ziel ist es, zu töten. Und das erbarmungslos und mit einem wohlig warmen Gefühl von Spaß und Befriedigung. Doch schauen wir uns an dieser Stelle erst einmal die australische Dating-Szene an, denn das tat vor nicht allzu langer Zeit auch das Australische Institut für Kriminologie, kurz AIC. Das AIC veröffentlichte im Oktober 2022 eine Studie, die ergab, dass 3 von 4 Personen, die Dating-Apps oder Websites nutzen, in den 5 Jahren bis 2021 mindestens eine Form von sexueller Gewalt bei der Nutzung von Dating-Apps erlebt haben. Zu den Gewalttaten gehörten unter anderem sexuelle Belästigung, beleidigende oder bedrohende Äußerungen, sexueller Missbrauch durch Bilder, aber auch intensives Stalking. Nach Auswertung dieser Studie forderte die australische Regierung die Online-Dating-Unternehmen auf, einen Verhaltenskodex für die Branche zu entwickeln, mit dem Ziel, die User besser vor sexueller Belästigung und Gewalt schützen zu können. Während viele Online-Dating-Plattformen bereits Schritte unternommen haben, um ihre Nutzer zu schützen, waren die Bemühungen in der Branche unterschiedlich, was zu der Notwendigkeit eines kooperativen Ansatzes führte, sagt die Regierung zumindest damals. Die Kommunikationsministerin Australiens, Michelle Rowland, sagte hierzu, dass Online-Dating-Plattformen ihren Teil dazu beitragen müssten, Gewalt gegen Frauen zu beenden. Sie gab auch an, ich zitiere, Dating-Apps sind heute der häufigste Weg, um in Australien einen Partner kennenzulernen. Doch das Ausmaß der Gewalt, das die Nutzer dieser Plattform erleben, ist äußerst besorgniserregend. Einige Dating-Apps haben bereits Maßnahmen ergriffen, um sexueller und häuslicher Gewalt vorzubeugen. Die Match Group, zu der Tinder und Hinge gehören, sowie Bumble arbeiten bereits mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Meldewege eines potenziellen Übergriffs zu verbessern. Wünschenswert wäre auf lange Sicht aber natürlich, Präventivarbeit leisten zu können. Die Plattformen haben zudem neue Funktionen eingeführt, um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen und arbeiten außerdem mit Experten und Expertinnen für die Sicherheit von Frauen zusammen. Darüber hinaus hat Tinder einen Sicherheitsleitfaden für die Partnersuche eingeführt, dem alle Nutzer zustimmen müssen, um die App herunterladen zu können. Mittlerweile wurde darüber hinaus ein Inkognito-Modus eingeführt, mit dem die Nutzer nach links und rechts swipen können, aber nur diejenigen, die ihnen gefallen, in den Empfehlungen angezeigt werden. Das ist aber nur möglich bisher, wenn man für die App bezahlt, also wenn man ein Abo hat. Nutzer können zudem Profile und Kontakte blockieren. Grindr, Bumble und Match nutzen außerdem bereits künstliche Intelligenz, um verletzende oder beleidigende Sprache zu erkennen, aber wie die AIC empfohlen hat, sollen sie dies auch nutzen, um unangemessene sexuelle Bilder zu zensieren. Es wird auch daran gearbeitet, Hintergrundkontrollen auf den Plattformen einzurichten, was meiner Meinung nach auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in Richtung Präventivarbeit wäre. Der Sprecher der Match Group sagt hierzu, Zitat, Sicherheit leitet alles, was wir bei Match Group tun. Und wir teilen das Engagement der australischen Regierung, die Sicherheit der Australier zu stärken. Doch was, wenn das nicht gelingt? Melbourne 2018. Melbourne ist die an der Südostküste Australiens gelegene Hauptstadt des australischen Bundesstaates Victoria und meiner Meinung nach ein absoluter Traum, der alle Vorteile des Big City Lifestyles und dem Leben am Strand miteinander vereint. Melbourne ist Australiens Mekka für alles, was trendy und tasty ist. Die Stadt bietet exquisites Essen in dutzenden fancy Restaurants und angesagten Cafés, aufregenden Sport, wie die Australian Opens immer wieder beweisen, und zahlreiche Möglichkeiten, Kunst zu erleben. Melbourne bietet eine perfekte Mischung aus reicher Kulturgeschichte und neuen Trends. Und wenn die Sonne untergeht, erwacht die Stadt mit einer pulsierenden Gastronomie-Szene sowie mit coolen Veranstaltungen und ausgiebigen Partys zum Leben. Klingt für mich, als würde dies der perfekte Ort sein, sich in die Dating-Szene Australiens zu stürzen. Das denkt sich auch das Aussie-Girl Jamie Lee Dolagai, die sich im Jahr 2018 auf der Dating-Plattform Plenty of Fish registriert, um mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu treten und somit hoffentlich neue Kontakte zu knüpfen. Und so verabredet sie sich am 23. Juli 2018 mit einem Austauschstudenten aus Indien mit dem Namen Marlon Rathod. Über Marlon ist nicht wirklich viel bekannt, doch das, was er nach außen trägt, stellt den jungen Mann in einem durchweg positiven Licht dar. Marlon ist ein 24-jähriger internationaler Student aus Indien, der nur vorübergehend in Melbourne lebt. Während er dort einen Masterabschluss in Accounting anstrebt, den er im November desselben Jahres erhalten sollte, wird er von seinen Freunden und seiner Familie als eine gute und fleißige Seele beschrieben, die sich um sich selbst kümmert und neben der Uni sogar noch als Lieferant tätig ist. Marlon ist der ganze Stolz seiner Eltern, die ihn unglaublich dafür bewundern, dass er den Mut aufbringt, in ein anderes Land zu gehen, auf einen anderen Kontinent zu ziehen, um seine Träume zu verfolgen und ein besseres Leben zu führen. Freunde von Marlon beschreiben ihn als eine sehr bescheidene Persönlichkeit, die stets hart und gewissenhaft lernen würde. Alles in allem scheint er ein sehr liebenswürdiger junger Mann mit einer fröhlichen Natur zu sein, der gerne reist und es liebt, neue Leute kennenzulernen. Am Abend des 23. Juli macht sich Morlin also auf den Weg zu Jamie. Verabredet hatten sich die beiden am frühen Abend gegen 18.55 Uhr des gleichen Tages über die Dating-Plattform Plenty of Fish. Die beiden verabredeten sich für ihr erstes Treffen bei Jamie zu Hause in Sunbury, wo diese bereits sehnsüchtig auf den jungen Mann wartet und sich die Zeit bis zu seinem Eintreffen vor dem PC vertreibt. Morlin teilt mit, dass er gegen 20.15 Uhr bei ihr sein würde und schickt seine letzte Textnachricht an Jamie mit den Worten: "Bis bald, mach dich bereit." Jamie antwortet: "Okay, ich werde mein Lieblingsparfüm auftragen." Die beiden haben zuvor vereinbart, dass er ihr eine Nachricht schreiben würde, sobald er bei ihr angekommen ist. Doch Jamie kann es kaum abwarten. Bereits um 20.01 Uhr schickt sie ihrem Online-Date eine Nachricht, in welcher sie fragt, wie weit er noch entfernt sei. Morlins Antwort folgt prompt. 5 Minuten, lässt er sie wissen. Jamie lässt ihn daraufhin an ihren Gedanken teilhaben und regt Morlins Fantasien bereits ein bisschen an. Sie schreibt ihm: "Okay, ich bin aufgeregt. Ich trage eines meiner Cosplay-Kostüme, weil manche Männer es mögen, wie unterwürfig es aussieht." Um 20.07 Uhr, 6 Minuten nach ihrer ersten Nachricht, erreicht Morlin Jamies Wohnung in dem braunen Backsteinhaus überpünktlich und schreibt ihr. Sie bittet ihn herein. 53 Minuten später würde einer der beiden nicht mehr am Leben sein. Um 21 Uhr würde bei der Polizei in Sunbury, Melbourne, ein Notruf eingehen. Senior Constable Luke Colquhoun, der zu diesem Zeitpunkt auf der Polizeiwache in Sunbury Dienst hat, erkannte die Stimme am anderen Ende der Leitung sofort. Die Person am Telefon gesteht: "Ich glaube, ich habe gerade jemanden umgebracht. Ich wollte es nicht, aber ich habe es getan. Er kam her. Er schien keine Angst zu haben. Ich habe ihn erwürgt. Er liegt auf meinem Bett." Dann fügt die Anruferin etwas hinzu, was dem Senior Constable und auch mir einen eiskalten Schauer über den Rücken jagt. Es fühlt sich so gut an. Später würde sie der Polizei sagen, sie verspüre einen Drang zu töten, dem sie nicht widerstehen könne. Sie vergleicht diesen Drang mit jemandem, der sich für das Rauchen von Zigaretten entschieden hat. "Ich hatte einen Drang. Jetzt ist mir aber schlecht davon", sagt sie. Unverzüglich werden mehrere Streifenwagen zu dem potenziellen Tatort in Sunbury geschickt. Bereits als sie an der Adresse des Notfalls ankommen, stellt sich heraus, dass Constable Calcuin die Stimme der Anruferin korrekt als die einer Person identifiziert hatte, die dem Revier äußerst gut bekannt ist. Es ist die der gerade einmal 19-jährigen Jamie Lee Dolgay. Rückblick. Wenige Stunden zuvor. Jamie sitzt vor ihrem Computer und tätigt zwischen etwa 19.05 Uhr und 19.08 Uhr folgende Google-Suchanfragen im Internet. "Ich werde heute Abend zum Spaß jemanden umbringen. Ich werde heute Abend jemanden umbringen. Hilfe. Ich werde heute Nacht jemanden umbringen. Ich will einen Mord begehen. Möchte einen Mord begehen." Schließlich entscheidet sie sich für eines der Suchergebnisse und folgt einem Link zu einer Seite mit psychologischen Ratschlägen, bevor sie dann aber zu den restlichen Suchergebnissen zurückkehrt, die durch die Anfrage "Ich will einen Mord begehen" aufploppten. Dann besucht sie eine Seite mit dem Titel 10 Schritte, um einen Mord zu begehen und damit davonzukommen. Gibt ihr das bei Google ein, tauchen innerhalb von 0,48 Sekunden ungefähr 3.580.000.000 Suchergebnisse auf. Das erste Suchergebnis, das mir angezeigt wird, ist die Website von topcriminaljustice.schools.net und trägt den Titel 10 Ways to Cover Up a Murder. Unter anderem werden hier Punkte aufgelistet wie: erstens, DNA. DNA ist der sicherste Weg, erwischt zu werden. Zweitens, Beziehung. Ein Großteil der Straftaten wird von einer dem Opfer nahestehenden Person begangen. Als Tipp steht dabei geschrieben: wähle jemand Zufälliges. Weiter geht es mit Punkten wie Beweise. Unter anderem wird dort geraten: lassen Sie die Leiche dort liegen. Berühren Sie die Leiche überhaupt nicht. bewegen Sie die Leiche nicht und versuchen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Nehmen Sie nichts von der Leiche mit. Tragen Sie die richtige Kleidung und machen Sie sich sauber. Bis hin zu dem letzten Tipp, welcher rät, fahren Sie mit Ihrem Alltag fort. Geben Sie von niemandem mit Ihrem Verbrechen an. Erzählen Sie niemandem davon. Abschließend steht auf der Seite geschrieben, die Polizei braucht Beweise, um Sie zu überführen. Wenn Sie Ihre Arbeit richtig gemacht haben, wird es keine geben.
Also ich muss sagen, ich finde es erstmal richtig heftig, dass es so Seiten gibt, aber klar, mittlerweile gibt es ja eigentlich nichts mehr, was es nicht gibt. Und dann denke ich mir, aber es ist ja trotzdem super auffällig, wenn man solche Sachen dann halt wieder googelt.
Ja, da haben wir ja wirklich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und dieser Punkt wurde auf der Seite auch nicht mit aufgelistet, weil es dafür dann halt aber ohnehin schon zu spät war. Also wenn du auf diese Seite gekommen bist, dann hast du halt eigentlich eh schon alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst wahrscheinlich.
Ja.
Zurück zum Tathergang. Um 20.01 Uhr schickt Jamie, wie wir bereits wissen, eine Nachricht an Morlin und fragt ihn, wie weit er noch entfernt sei. 5 Minuten, antwortet er. Sie schreibt, okay, ich bin aufgeregt. Um 20.07 Uhr erreicht Morlin Jamies Wohnung und sie lässt ihn herein. Bei Jamie angekommen, unterhalten sich die beiden vorerst. Doch insgeheim nutzt Jamie dieses flüchtige Gespräch, um sich ihr Opfer etwas genauer anzuschauen. Sie begutachtet Morlins Körperbau, möchte abwägen, wie stark er ist und kommt zu dem Schluss, dass er schwach ist und dass das Strangulieren schnell und einfach gehen sollte. Auf die spätere Frage, was sie getan hätte, wenn er größer gewesen wäre, wird sie antworten, sie hätte sich auf seinen Hals gestürzt und begründet dies mit ihren Vampir-Fantasien. Jamie sagt Morlin daraufhin, dass sie gerne kleine Spielchen spielen würde und dass sie gerne ein Rollenspiel mit Würgen probieren möchte. Morlin glaubt an eine Art von Sexspielchen und entgegnet Jamie, dass er einverstanden damit sei, alles zu lernen, was sie möchte, solange Jamie ihm nicht wirklich wehtun würde. Jamie stimmt zu. Dann setzt sie sich auf die Brust des jungen Mannes, der auf dem Rücken liegt, und drückt ihm ein Kissen aufs Gesicht. Immer fester drückt sie es ihm vor die Atemwege. Doch Morlin kann noch immer atmen. Daraufhin nimmt Jamie das Kissen wieder von seinem Gesicht runter und sagt, nun, das wird so nicht funktionieren. Jamie schlägt Morlin daraufhin dann vor, ihm zu zeigen, wie ein Würgegriff funktionieren würde. So könnte er diesen anwenden, wenn jemand versuchen würde, ihn anzugreifen. Morlin, der das Ganze noch immer als ein Spielchen betrachtet, willigt ein. Okay, aber tu mir nicht weh, sagt er zu Jamie. Um Morlin weiter zu täuschen, damit dieser sich in Sicherheit wägt, sagt Jamie zu ihm, wenn du mich antippst, lasse ich los, denn Tippen ist ein Zeichen von Panik. Morlin stimmt zu. Jamie fordert ihn dann auf, sich aufs Bett zu setzen und sie positioniert sich hinter ihm. Um ihn nicht zu verschrecken, beginnt sie, den Würgegriff lediglich mit den Armen zu demonstrieren und lässt die Beine, die hierfür üblicherweise ebenfalls genutzt werden, weg. Schnell wird es Morlin zu viel. Der Würgegriff wird ihm zu eng und Panik breitet sich in ihm aus. In diesem Moment wickelt Jamie ihre Beine um Morlin, um den Griff fester machen zu können. So kann sie ihn nun vollständig kontrollieren. Morlin kann sich kaum noch bewegen. In Panik beginnt der junge Mann zu tippen. Ihr Zeichen, damit Jamie wusste, dass er Panik hatte. Ihr Zeichen, aufzuhören. Doch Jamie lässt nicht wie versprochen los. Morlin beginnt sich nun mit seiner ganzen Kraft zu wehren. Er tritt so gut es geht um sich und zappelt mit seinen Armen herum, in der Hoffnung, sich irgendwie aus Jamies festem Griff befreien zu können. Doch der zierlich gebaute Student hat keine Chance gegen Jamie. Statt ihn endlich loszulassen, flüstert sie ihm zu, es wird alles gut. Es wird gleich vorbei sein. Und drückt noch fester zu, bis jegliche Spannung aus Morlins Körper zu weichen scheint und er mit einem Röcheln in ihren Arm erschlafft. Dann greift sie zum Ladekabel ihres Vibrators, wickelt es dem mittlerweile regungslosen Morlin um den Hals und zieht fest zu. Sie flüstert ihm zu, dass es ihr leid tut. Dann zieht sie fester, so fest sie kann. Zu diesem Zeitpunkt liegt Morlin auf dem Bauch und Jamie setzt sich auf seinen Rücken, um den besten Griff zu haben. Sie wickelt ihm die Schnur um die Kehle, will so garantieren, dass er nicht mehr aufwachen würde. Dann ruft sie die Polizei an und erzählt, was sie soeben getan hat. Als die Beamten des Sunbury Police Departments nun Jamies Wohnung betreten, entdecken sie relativ schnell den 25-jährigen Marlon, der bewusstlos auf dem Bett im Schlafzimmer der Wohnung liegt. Er ist regungslos, das Ladekabel des Sexspielzeugs noch immer fest um den Hals des Mannes gewickelt. »Ich habe nicht gelogen«, sagt Jamie. »Ihr habt mir nie geglaubt. Warum wolltet ihr mir nie glauben?«, schreit sie die Beamten an. Marlon befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand, ist jedoch noch am Leben. Umgehend wird er nun mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht, während Jamie zur Befragung auf die Polizeiwache gebracht wird, wo sie aufgrund der Informationen, die sie bereits preisgegeben hatte, wegen versuchten Mordes und vorsätzlicher schwerer Körperverletzung angeklagt wird. Dass Jamie zur Mörderin werden würde, überrascht jedoch nur wenige, die während ihrer Zeit als Mündel des Staates Victoria mit ihr zu tun hatten. Richtig gehört. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr stand Jamie unter der Vormundschaft des Staates und wir werden uns diese Zeit, die uns zu dem verhängnisvollen Date im Jahr 2018 führte, nun mal etwas genauer anschauen. Personen aus Jamies Umfeld berichten gegenüber der Daily Mail Australia, dass Sozialarbeiter, von denen 2 bis 4 Monate vor der Tat 24 Stunden am Tag mit ihr zusammenleben mussten, Angst vor dem, Zitat, gestaltveränderndem Dämonenmädchen hatten. Denn Jamie war nicht so, wie sie von außen auf diejenigen wirkte, mit denen sie in der realen Welt interagieren würde. Online verkaufte sie sich anders, aber darauf kommen wir im Rahmen der Folge noch einmal im Detail zurück. Jamie kommt ursprünglich aus Melbourne, Australien und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, wuchs die Teenagerin in einem ziemlich zerrütteten Elternhaus auf. Neben 2 älteren Brüdern und einer jüngeren Schwester kommen später noch weitere Geschwister hinzu. Doch mit diesen würde sie niemals gemeinsam in einem heilen Haushalt aufwachsen. Jamie lebt seit ihrem 10. Lebensjahr in staatlicher Obhut, nachdem sie einer missbräuchlichen Erziehung ausgesetzt war, die so kein Kind jemals ertragen sollte. Sie war noch sehr jung, als sie und ihre Geschwister miterleben mussten, wie ihre Mutter von ihrem Vater brutal vergewaltigt wurde. Später, im Rahmen der damaligen Ermittlungen, stuft ein Gerichtsmediziner den Angriff als außergewöhnlich gewalttätig ein. Und das führt dazu, dass Jamies Vater als Folge dieses Angriffs ins Gefängnis muss. Das hätte ein Wendepunkt in Jamies Leben werden können. Doch leider ist dies kein Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage Moment. Ganz im Gegenteil. Für Jamie wird das Leben auch nach der Verurteilung ihres Vaters nicht rosiger. Immer wieder wird sie sowohl körperlich als auch sexuell missbraucht. Laut Jamie wurde ihre Mutter leicht wütend und schlug sie dann mit Stöcken, Gürteln oder so ziemlich allem, was sie gerade in die Hände bekam. Parallel zog ihre Mutter mit einem neuen Mann weiter, bekam 2 weitere Kinder und würde sich auch daraufhin erneut trennen. Ein wiederkehrendes Muster, welches sich durch Jamies Leben und das ihrer Mutter ziehen würde. Jamie stellt eine Menge Behauptungen über ihre Kindheit auf. Und Disclaimer an dieser Stelle, das sind überwiegend Aussagen, die ich lediglich durch Jamies eigene Aussagen, überwiegend durch Instagram, verifizieren konnte. Sie behauptet unter anderem, dass sie als 5-Jährige gezwungen wurde, Bier zu trinken, dass sie von Lehrern geschlagen wurde und dass ihre Mutter regelmäßig Sex vor ihr hatte. Sie sagt auch, dass sie selbst sexuell missbraucht wurde und dass sie, immer wenn sie sich jemandem anvertraute, den Eindruck vermittelt bekam, dass all das ihre eigene Schuld sei. Als sie 10 Jahre alt ist, wird sie endlich aus ihrem traumatisierenden Elternhaus herausgenommen und lebt seither in staatlicher Obhut. Aber Jamie ist kein gewöhnliches Opfer von Kindesmissbrauch. Hinter ihrer Fassade steckt noch viel mehr. Sie selbst behauptet, sie sei von einem Dämon besessen. Und noch mehr. Ein anonymer Zeuge erzählt der Daily Mail Australia, dass er mit ansehen musste, wie Jamie sich im Teenageralter direkt vor seinen Augen in einen Werwolf verwandelte. Ihre Betreuerinnen, 2 Sozialarbeiterinnen, würden das nicht bestreiten. Und dafür müsst ihr wissen, dass Jamie ab einem Alter von 14 Jahren in Vollzeit mit 2 verschiedenen Betreuerinnen zusammenlebte, welche sich wirklich rund um die Uhr um sie kümmerten. Im wahrsten Sinne des Wortes war dies wie ein offenes Gefängnis. Sogar in der Nacht, während Jamie am Schlafen war, ließen sie sie nicht aus den Augen. Es wird berichtet, dass diese beiden Betreuerinnen große Angst vor Jamie hatten. Offenbar hatte jeder Angst vor Jamie. Wie ich bereits erwähnt habe, nannten ihre Betreuerinnen das junge Mädchen The Shape-Shifting Demon Girl, also das gestaltwandelnde Dämonenmädchen. In einem Moment schien sie glücklich zu sein und lächelte, im nächsten rastete sie aus, knurrte und heulte wie ein Wolf. Manchmal biss sie Menschen, so eine Quelle. Es war, als wäre sie, wie sie auch selbst vermutete, besessen. Wie bei vielen erwachsenen Mördern begann auch Jamies kriminelle Karriere bereits in jungen Jahren. Als junge Heranwachsende und auch im späteren Teenageralter verbrachte sie viel Zeit im Jugendgefängnis. Ihre Betreuerinnen werden später geschlossen sagen, dass sie niemals hätte entlassen werden dürfen. Sie stellte eine Gefahr für andere, aber auch für sich selbst dar. Immer wieder würde sie sich selbst verletzen. Einmal fand man sie in einem Sumpf und in einer katzenhaften Aufmachung. Ein anderes Mal entblößte sie sich komplett und kletterte auf einen Baum in ihrem Hinterhof. Jamie würde sich zudem immer wieder selbst verstümmeln, indem sie sich tiefe Schnitte in die Haut, vor allem in Arme und Beine jagte oder Batterien in ihren Körper einsetzte. Mehr als 100 Operationen musste sie über sich ergehen lassen, damit diverse Fremdkörper entfernt werden konnten. Der forensische Psychologe Dr. McCarthy aus Melbourne glaubt, sie hätte sich selbst verletzt, um eine Pflegereaktion hervorzurufen. Und das waren nicht Jamies einzige Schreie nach Aufmerksamkeit und oder Hilfe. Jamie erzählte jedem, der es hören wollte, dass sie gefährlich war. Mehrfach ließ sie unter anderem auch ihre Betreuerinnen wissen, dass sie gefährlich ist. Doch weder diese noch der Bundesstaat Victoria wussten so recht, was sie mit den Aussagen der Teenagerin anfangen sollten. Etwas, was Jamie rasend vor Wut machte. Warum nahm sie niemand ernst? Mit dem Erreichen des magischen Alters von 18 Jahren, das Jahr, in dem das Kind im Sinne des Gesetzes erwachsen wurde, wird Jamie Lee Dolleguy aus der Obhut des Staates entlassen. Zwar darf sie weiterhin in der Wohngemeinschaft leben, in welcher sie kurz darauf auch Marlon empfängt, jedoch ohne jegliche Aufsicht. Den Betreuerinnen fällt damit ein riesiger Stein vom Herzen. Ihnen wird eine immense Last von den Schultern genommen. Endlich müssten sie nicht länger mit dem schmutzigen, selbstverletzenden Wolfsmädchen unter einem Dach leben. Und die Behörden waren überfordert mit ihrem weiteren Vorgehen. Was sollten sie mit Jamie anstellen? Und weil sie sich nicht entscheiden konnten, entschieden sie sich, nichts zu tun. Nicht länger unter Beaufsichtigung ihrer Betreuerinnen war die Teenagerin nun also frei und konnte tun und lassen, was sie wollte. Aber hätten sie wirklich geglaubt, dass dies unweigerlich tödliche Folgen haben würde? Zu sagen, dass sich das, was geschehen sollte, angekündigt hatte, wäre fast untertrieben. In den Monaten vor dem Mord an Marlon Ratott ließ Jamie in den sozialen Medien, vor allem über ihren Instagram-Account Jamie Lee Dolleguy, alle wissen, was ihr durch den Kopf ging. Und wir schauen uns das, was sie auf ihrem Instagram-Account mit dem Handle Jamie Lee Dolleguy gepostet hat, an dieser Stelle etwas genauer an. Das älteste Bild auf ihrem Instagram-Account wurde im April 2018, das letzte im Juli des gleichen Jahres veröffentlicht. Innerhalb dieser 4 Monate teilt sie 46 Bilder. Lediglich auf 3 von diesen ist sie lächelnd zu sehen. Auf den restlichen Bildern sieht sie traurig, verstört und einfach gebrochen aus. Am 18. Mai 2018 postet sie ein Bild, welches ein Dämonenmädchen mit leuchtend blauen Augen zeigt. Hierzu schreibt sie: "Manchmal, wenn niemand hinsieht, kommt mein Dämon raus, um zu spielen. Ich versuche, ihn zu bekämpfen, aber er wird immer stärker." Weiter schreibt sie: "Mein Dämon ist heimtückisch und lässt sich von niemandem aufhalten. Denn wenn sie es tun, wird sie ihn wehtun. Selbst wenn ich ihr sage, dass sie aufhören soll, es ist ihr egal. Ich bin fertig mit dem Leben. Ich bin fertig mit all den Schmerzen und dem Elend. Bald ist meine Zeit gekommen und mein Dämon wird gewinnen. Also macht euch nicht die Mühe, mich zu retten, denn ihr könnt es nicht. Niemand kann es. Ich bin schon lange weg. Ich bin kaputt und ich werde nie wieder gesund werden. In einem anderen Post, 4 Tage später, am 22. Mai 2018 hochgeladen, schreibt sie zu dem Bild eines Models: Wenn sie mir nur geglaubt hätten, als ich sagte, ich bin nicht normal. Wenn sie mir nur geglaubt hätten, als ich sagte, ich habe Angst. Und wenn sie nur hinter mein Lächeln schauen könnten und realisieren würden, dass ich verletzt bin. Sie würden erkennen, wie dunkel mein Herz ist. Und sie würden den Funken des Terrors in meinen Augen sehen. Aber nein, sie versuchen es nicht einmal. Viele ihrer Beiträge drehen sich außerdem rund um das Thema Abnehmen oder um das Nicht-Schön-Genug-Sein. Die meisten Bilder, die sie zeigen, sind stark mit einer Face-App bearbeitet. Unter eines dieser Bilder schreibt sie: Ich wünschte, ich würde so hübsch aussehen. Hübsch zu sein kann ich aber nur mit Fotobearbeitung erreichen. Gefolgt von einem traurigen Smiley. Einige ihrer Instagram-Beiträge zeigen außerdem auch das, was ihre Anwältin Sharon Lacey später vor Gericht anbringen würde. Den Konflikt in ihrem Kopf. In einem Moment ein heftiger Ausbruch, im nächsten sanft wie ein Kätzchen. Ein innerer Krieg, wie ihre Anwältin das Treffen zusammenfasst. In einem der Bildunterschriften schreibt sie beispielsweise: Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich ein weiches Herz. Ich vergab immer und ich hatte keine Angst. Ich vertraute Menschen. Ich liebte Menschen. Aber es würde nie lange anhalten. In ihren eigenen Worten spricht sie auf Instagram auch über das Leben mit ihrer Mutter. Und das, nachdem ihr Vater wegen des gewalttätigen häuslichen Übergriffs ins Gefängnis gekommen war. An ihre Follower gerichtet schreibt sie: An alle Eltern da draußen, die ihre Kinder angreifen. Denkt bitte darüber nach, was ihr als Kinder getan habt. Manchmal kann das, was wir sehen, nicht unsichtbar bleiben. Wir bremsen leicht, fallen hart und manchmal kommen wir nie wieder zurück. Ihr letztes Bild veröffentlicht sie am 19. Juli 2018. Jamie sitzt völlig nackt in ihrem Zimmer. All die tiefen Narben und Schnitte an ihren Armen sind deutlich sichtbar. Ihre nackte Brust bedeckt sie lediglich mit ihrem linken Arm. Ihr Kopf ziert eine Krone aus Rosen. Ihre Mund-Nasen-Partie wird von einer Hannibal-Lecter-ähnlichen Maske verdeckt. Die Mühe, eine Caption zu diesem Bild zu verfassen, macht sie sich nicht. Seit der Tat haben sich hier einige Kommentare angesammelt. Einer lautet: Warum nicht die Todesstrafe? Ein anderer: Bitch, du hättest sterben sollen, bevor du meinen besten Freund tötest. Ein weiterer User fragt: Ist sie schon wieder draußen? Und kommentiert ein weiteres Mal mit einem: Wunderschön, ich werde auf dich warten, bis du draußen bist. Es gibt viele Menschen, die Mitleid mit Jamie haben. Viele, die sie für das bewundern, was sie getan hat. Dutzende Fanpages existieren auf Instagram. Richter Peter Almond weiß das. Er fordert die Jury zu Prozessbeginn auf, Gefühle wie Mitgefühl bei der Urteilsfindung zu ignorieren. Es sei ein intellektueller Prozess, der über das Schicksal eines Menschen entscheiden würde. Leichter gesagt als getan. Das Ausmaß der Misshandlungen, die Jamie im Laufe ihres erst so kurzen Lebens erlitten hatte, bringt mindestens einen der Geschworenen zu Tränen. Jamie sitzt währenddessen hinten im Gerichtssaal, bastelt Origami, malt Kinderbilder aus, zeichnet Blumen und fröhliche Dinge und löst Rätsel. In der ersten Woche ihres Prozesses betritt sie den Gerichtssaal mit einem Knutschfleck am Hals. Ihre mittlerweile wieder lang gewachsenen braunen Haare trägt sie zu einem Pferdeschwanz. Ihr Gesicht wird von einigen herausfallenden Strähnen eingerahmt. Als sie das Supreme Court of Victoria in Melbourne betritt, ist sie komplett in Schwarz gekleidet. Doch ihr Gemüt scheint fröhlicher Natur zu sein. Sie lacht und plaudert mit den Polizisten, die sie eskortieren, gibt ihrem Anwaltsteam die Faust zur Begrüßung. Nur einmal bricht Jamie unter der schockierenden Last der Beweise und unter den Erinnerungen an ihr elendes Leben zusammen. Als der Angriff ihres Vaters auf ihre Mutter vor Gericht thematisiert wird, kann sie nicht mehr an sich halten. Ansonsten wirkt sie abgebrüht. Oder sie ist gut darin, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Während Dr. McCarthy seitens der Staatsanwaltschaft vorgeladen wird, holt Jamies Verteidigung die Stellungnahme des forensischen Psychiaters Dr. Andrew Carroll ein. Jamie hatte gesagt, sie wäre in der Nacht des mutmaßlichen Mordes psychisch instabil gewesen. Und dies wird im Rahmen des Prozesses natürlich diskutiert. Eine Seite von mir möchte den Planeten bombardieren. Die andere Seite von mir möchte mit meinen Betreuerinnen schwimmen gehen, sagte Jamie bei der Festnahme. Weiter gab sie an, ja, und sie kämpfen, rund um die Uhr, 24/7. Aber ich bin es, ich kämpfe mit mir. Es ist wie ein Krieg mit mir selbst. Während Jamie von sich behauptet, eine Psychopathin zu sein, sagt Dr. Carroll der Jury, er glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise an einer Psychose leiden würde. Per Definition ist eine Psychose eine schwere psychische Störung, bei der Gedanken und Emotionen so stark beeinträchtigt sind, dass der Kontakt zur äußeren Realität verloren geht. Dr. Carroll sagt den Geschworenen jedoch, dass Jamie genau wusste, dass das, was sie tat, Unrecht war. Er sagt, Jamie könne über triviale Dinge ein extremes Maß an Wut verspüren. Nicht nur Wut, sagt er, sondern auch ein erhöhtes Maß an Erregung. Pathologische Wut nennt er es. Dies wäre noch eine Stufe höher als herkömmliche Wut. Dass sie ein gewisses Maß an Erregung durch sexuelle Handlungen, die beispielsweise das Würgen beinhalten, verspürt, daraus macht sie kein Geheimnis. Auf ihrem Plenty of Fish-Profil teilte sie ihre Vorstellungen, Vorlieben und Fantasien ganz offen. Sie habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und suizidale Tendenzen, schreibt sie dort. Sie gab außerdem an, sie habe zwei extreme Fetische, darunter Bondage und Domina. Ebenfalls würden sie Fantasien an eine Gruppenvergewaltigung gegen ihren Willen erregen. Zudem warnte sie Morlin mehrfach direkt. Sie sei eine Psychopathin. Doch der junge Mann konnte sich nicht vorstellen, dass sie ihm wirklich etwas antun würde. Immer wieder versicherte er ihr, dass er keine Angst vor ihr habe. Etwas, was sie vermutlich zusätzlich triggerte. Dazu kommt, dass dieser Tag für Jamie ohnehin kein guter Tag war. Sie hatte das Gefühl, von ihren Sozialarbeiterinnen veräppelt worden zu sein, war verärgert darüber, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. War verärgert darüber, dass sie mal wieder bzw. noch immer nicht ernst genommen wurde. Denn nur wenige Stunden vor dem Mord schrieb sie einer ihrer ehemaligen Betreuerinnen eine Nachricht und teilte dieser mit, dass sie ihre Medikamente vergessen habe. Ich fühle mich wirklich schlecht mit bösartigen Tendenzen, schrieb sie ihn. Und dann kommt Morlin, der sie ebenfalls nicht ernst nahm. Der Polizei sagte Jamie damals, er schien zu glauben, dass alles ein Spiel sei. Jamie sagte auch, sein Unvermögen zu glauben, dass sie an einer Geisteskrankheit leiden würde, habe sie verärgert. Doch wie hätte er einem anderen Menschen eine solche Tat zutrauen können? Er glaubte immer an das Gute im Menschen, auch bei Jamie. Ein fataler Fehler, der ihm das Leben kosten würde. Angeklagt wird Jamie Lee Dolleguy übrigens des Mordes. Ein psychiatrisches Gutachten darüber, ob Jamie überhaupt zurechnungsfähig ist, bleibt aus. Jamie, auch wenn klar ist, dass sie für den Tod von Morlin verantwortlich ist, bekennt sich des Mordes jedoch für nicht schuldig. Noch wütender als die Tatsache, dass Morlin sie nicht ernst nahm, machte sie der Fakt, dass der Polizist, der ihrem Notruf nachging, schockiert wirkte, als er die Leiche in ihrem Schlafzimmer sah. Aus dieser Situation heraus ergab sich seinerzeit folgendes Gespräch mit Senior Constable Luke Colquhoun. »Ich fühlte mich beschissen. Wie sollte ich Hilfe bekommen? Mir glaubt ja niemand.« Was war deine Absicht? Mord. Etwas, was gegen ihre zunächst angestrebte 50 Shades of Grey Verteidigungsstrategie spricht. Demnach wäre Morlin durch zu harten Sex gestorben. Ein Unfall. Die Staatsanwaltschaft bezweifelt dies. Sie sind sich sicher, dass Jamie töten wollte. Sogar schwarz auf weiß hatten sie genau das durch Jamies Google-Suchanfragen vor sich. Warum Jamie beschloss, Morlin zu töten, das mussten sie gar nicht erklären. Ihr Motiv muss ihr nicht nachgewiesen werden. Patrick Burke, der Vorsitzende Staatsanwalt, erklärt den Geschworenen, dass ihre Verteidigung wegen geistiger Beeinträchtigung eine reine Lüge und an den Haaren herbeigezogen sei. Meiner Meinung nach, bei allem Respekt, ist es nicht mehr als ein Versuch der Angeklagten, eine Verteidigung gegen diesen Vorwurf herbeizuführen, wo es keine Verteidigung gibt, sagt er vor Gericht. Aber Sharon Lacey, ihre Rechtsanwältin, versucht die Jury davon zu überzeugen, dass ihre Mandantin nicht wirklich über Killerinstinkte verfügen würde. Sie bringt sechs wichtige Punkte dafür an, warum sie für nicht schuldig befunden werden sollte. Der erste Punkt sei, dass sie ihn trotz ihres inneren Morddrangs nicht töten wollte, so Sharon Lacey. Außerdem wären Jamie Lee Dolleguys Handlungen nach der Tötung nicht mit einer mörderischen Absicht vereinbar. Sie war in Panik geraten, weil sie die schrecklichen Gedanken fürchtete und nicht darauf reagieren wollte. Zu dem Constable in der Notrufzentrale sagte sie damals zwar, es fühlt sich gut an, jedoch gefolgt von einem, ich möchte keine Mörderin sein. Sharon Lacey glaubt, Zitat, Frau Dolleguy ist keine Mörderin. Sie ist ein zutiefst verstörtes Mädchen. Die Jury stimmt zu. Jamie reagiert nicht, als die Jury, bestehend aus 7 Frauen und 4 Männern, ihr Urteil verliest. Sie befinden die mittlerweile 21-jährige Jamie Lee Dolleguy für nicht schuldig im Sinne der Anklage. Stattdessen wird die junge Frau des Totschlags für schuldig befunden. Trotz ihrer Planung, ihrer Suchanfragen und dem Vorsatz zu töten, wird Jamie nicht wegen des Mordes, sondern nur wegen Totschlags verurteilt. Der Jury war es nicht möglich, der Mordanklage zuzustimmen. Jamies Anklage wurde somit herabgestuft, sie wurde erneut angeklagt und dann wegen Totschlags verurteilt. Der Vorsitzende Richter Almond sagt zur Verkündung des Strafmaßes, Sie haben im Voraus entschieden, welche Gewalttat letztendlich ausgeübt wird. Sie haben ihn in ein vorgetäuschtes Spiel verwickelt. Sie haben einem jungen Mann das Leben genommen, der ihn weder geschadet noch sie provoziert hat. Er vertraute ihnen absolut und war komplett ahnungslos. Man kann sich den Schrecken, den er empfand, als ihm klar wurde, dass sie ihn trotz seines panischen Tippens nicht loslassen würden, nur vorstellen. Dennoch berücksichtigt er, dass Jamie unter einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung leiden würde und extremen Missbrauch und Vernachlässigung überlebt hatte. Richter Almond sagt, dass Jamie zwar wusste, dass das, was sie tat, falsch war, ihre moralische Schuld jedoch aufgrund der psychischen Erkrankung erheblich verringert war. Ihre Strafe muss daher deutlich abgemildert werden, sagt er. Letztendlich wird Jamie Lee Dolleguy wegen Manslaughter, also wegen des Totschlags von Marlon Ratott, zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 5 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Dieser bewährungsfreie Zeitraum beinhaltet auch die 822 Tage, die sie bereits in Untersuchungshaft verbracht hat. Bedeutet, sie kann somit in etwa 3 Jahren und 3 Monaten einen Antrag auf Bewährung stellen. Derzeit befindet sich Jamie noch in Haft und scheint noch immer auf dem falschen Weg zu sein. Richter Almond sagt gegenüber The Age, Jamie Lee Dolleguy habe im Gefängnis andere bedroht und obwohl sich ihr Verhalten in den letzten Monaten verbessert habe, hingen ihre Rehabilitationsaussichten von ihrer Bereitschaft ab, sich einer langfristigen psychiatrischen Behandlung zu unterziehen. Marlon Ratots Familie hofft darauf. Seine Schwester, die nicht namentlich genannt werden möchte, sagt, die Familie sei fassungslos gewesen, als sie erfuhr, dass die Täterin allein lebte, obwohl die Behörden wussten, dass bei ihr ein hohes Risiko bestand. Warum lässt die Regierung so gefährliche Menschen in der Öffentlichkeit zu? Fragt sie. Eine mehr als berechtigte Frage. Auch einer von Marlons Kindheitsfreunden ist der Meinung, dass, wenn die Betreuerinnen wussten, dass sie gefährlich ist, die Regierung von Victoria es auch hätte wissen müssen. Sie hätte nicht in der Gesellschaft leben dürfen, sagt er. Es könnte jeder sein, dem sie Schaden zufügen kann, führt er weiter aus. Etwas, was sich mit dem deckt, was Jamie Lee Dolleguy kurz nach ihrer Festnahme ebenfalls durchblicken ließ. Sie brauche jemanden, der ihr in den Weg treten würde, da sie es ansonsten wieder tun könnte.
Puh, also ich muss sagen, ich habe gerade sehr, sehr viele Gedanken im Kopf. Vor allem, als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich erst, dass er sie umbringt.
Ja, weil das ja auch üblicherweise der Fall ist.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil wir ja auch schon das ein oder andere tödliche Tinder-Date hatten, wo immer der Mann der Täter war. Deswegen, ich war, als du den Namen von ihr dann genannt hast, war ich total überrascht. Wozu ich aber noch viel mehr Gedanken habe, ist so zum ganzen Prozess oder zur Verurteilung eher gesagt. Weil ich muss schon sagen, mich hat's mega überrascht, dass sie für Totschlag verurteilt wurde. Weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil sie den Mord ja ganz offensichtlich geplant hat. Und das ja auch schon vorher, also schon eine Weile vorher. Es war ja ganz klar, dass er vorbeikommt und sie ihn töten wird. Und ich weiß nicht, ich finde es generell schwierig, wie wenig sie nur bekommen hat für das, was sie getan hat. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, ab wann sie auf Bewährung freikommen kann. Das wäre wirklich total früh. Und ja, je nachdem, wenn sie dann eben nicht behandelt wird oder nicht weiter betreut wird, dann stellt sie meiner Meinung nach weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Und das, finde ich, müsste man da halt schon auch berücksichtigen bei der ganzen Sache.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und das hat sie ja auch selbst gesagt. Also sie hat ja auch selbst gesagt, dass sie jemanden braucht, der sich ihr in den Weg stellt, damit sie das nicht nochmal macht, weil sie schon glauben würde, dass sie das ansonsten nochmal tun würde. Und ich finde, das ist definitiv was, was bei der Urteilsfindung oder bei der Strafmaßfindung hätte berücksichtigt werden müssen. Weil wie du schon sagst, also sie stellt ja sowohl für sich selbst, weil das Ausmaß ihrer Selbstverletzungen ist ja auch schon extrem, eine Gefahr dar, als auch für alle anderen. Mhm. Und hierbei geht es ja nicht mal um ein gezieltes Opfer, wo man jetzt sagen könnte, sie hat sich an ihrer missbräuchlichen Mutter gerecht oder an einem Partner, sondern das war ja wirklich ein Zufallsopfer. Das hätte ja wirklich jeden treffen können. Das war der Erste, der ihr auf Plenty of Fish geschrieben hat. Und es war der Erste, der bereit war, sich zu treffen. Und deswegen wurde er es. Ansonsten gab es keinen Grund. Er hat sie nicht provoziert. Er hat nichts falsch gemacht. Es gab keinen Auslöser, außer die Tatsache, dass sie gerne töten wollte. Und das hat sie ja auch genauso gesagt. Also sie hat ja auch gesagt, dass ihr klar war, dass sie ihn töten würde, wenn er vorbeikommt. Und damit finde ich schon, dass das vorsätzlich war und dass sich das eigentlich als eine Mordanklage qualifiziert hätte. Also ich bin da ganz bei dir. Ich finde das Strafmaß deutlich zu kurz und auch die Möglichkeit der Bewährung deutlich zu früh. Also ich glaube nicht, dass wenn sie nicht in Therapie geht, dass sie dann auf Bewährung vorher rauskommt. Aber spätestens nach 9 Jahren kommt sie raus und sie untherapiert wieder auf die Menschheit loszulassen, das finde ich, kann man eigentlich nicht verantworten, weder der Gesellschaft gegenüber noch ihr selbst gegenüber. Weil, also ich meine, sie hat ja selbst gesagt, sie will Hilfe, sie braucht Hilfe. Und sie dann wieder auf sich alleine gestellt zurückzulassen, das fände ich auf jeden Fall nicht richtig, weil wir haben ja schon einmal gesehen, zu was das letztendlich führen kann.
Und ich finde es auch echt heftig, dass wir in letzter Zeit häufiger Fälle besprochen haben, in denen die späteren Täter oder eben Täterin nach Hilfe gefragt haben, ganz offen, und sie die nicht bekommen haben oder sie zumindest irgendwelche Aussagen getätigt haben, wo man hätte einschreiten müssen oder wo die Alarmglocken hätten schrillen müssen. Und das war ja bei ihr auch so. Und ich finde es dann so erschreckend, dass dann da nichts passiert, weil man sich denkt, ja, als ob sie jetzt irgendwas macht, so in die Richtung.
Und das Ding ist bei dem Fall ja auch, es ist ja nicht mal so, dass die Leute sie durchweg alle nicht ernst genommen haben, sondern die Sozialarbeiterin, die haben ja selbst gesagt, dass sie Angst vor ihr hatten und erleichtert waren, als sie dann nicht mehr bei ihr leben mussten. Mhm. Und ich finde, wenn das von 2 Sozialarbeiterinnen kommt, dann müssten die beiden eigentlich so handeln, dass da was passiert. Ich finde, das kann man nicht einfach so stehen lassen.
Und ich finde das auch so bezeichnend, wie sie dann die Beamten auch angeschrien hat und gesagt hat, warum habt ihr mich nie ernst genommen? Ich habe es euch doch gesagt. So, das fand ich so heftig.
Und ich glaube auch, das ist das Einzige, in Anführungszeichen, was Mollen wirklich in dicken, fetten Anführungszeichen falsch gemacht hat, dass er sie eben auch nicht ernst genommen hat und dass er sie eben auch unterschätzt hat. Weil sie hat ihm ja ein paar Mal gesagt, hey, ich bin Psychopathin und ich könnte gefährlich werden. Und er hat immer wieder abgewunken und hat gesagt, ach, ich mache mir keine Sorgen. Und ich glaube, das hat sie halt schon einfach sehr getriggert.
Ja, ich glaube halt, also wenn ich mich jetzt in seine Lage reinversetze und mir würde das jemand schreiben, ich meine, klar, da würde ich auch denken, okay, komisch. Aber man würde ja never ever davon ausgehen, dass jemand dann wirklich gewalttätig wird oder sogar zum Töten bereit ist.
Also ich muss ja schon ganz ehrlich sagen, dass wenn mir das jemand so explizit geschrieben hätte, dass ich das Date dann wahrscheinlich abgesagt hätte. Aber die beiden haben ja auch über Sex generell gesprochen und auch über härteren Sex und über Bondage und auch über ihre Vorlieben, von denen ich übrigens sehr, sehr schockiert war. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass Morlin dachte,
dass Jamie ihn nur vorwarnen möchte, dass sie es ebenso hart möchte. Nicht, dass er dann dahin kommt und ihm das zu viel ist und die beiden doch nicht auf einer Wellenlänge sind und das Ganze dann irgendwie merkwürdig wird. Und wenn Morlin aber fein damit gewesen wäre, also natürlich nicht, dass es solche Ausmaße annimmt, aber mit härterem Sex und den Vorstellungen, die sie hatte, dann ist ja klar, dass er sagt, hey, mach dir keine Sorgen, das ist auf jeden Fall was für mich und ich habe keine Angst vor dir, ich mache mir da keine Gedanken oder so. Weißt du, was ich meine? Er hat ja auch 2-3 Mal gesagt, ich möchte nicht, dass du mir wirklich ernsthaft wehtust. Und da hat sie ja auch gesagt, das würde sie niemals machen. Die beiden haben ja sogar ein Codewort, sage ich mal, kein Codewort, aber dieses Tippen eingeführt. Das kam ja auch von Jamie. Also sie hat ja gesagt, wenn dir das alles zu viel wird, dann tipp mich einfach an, dann weiß ich, dass das für dich zu weit geht und dann kann ich aufhören. Also sie hat ihm ja, auch wenn sie ihn gewarnt hat, hat sie ihm ja trotzdem ein gewisses Gefühl von Sicherheit durch solche Aussagen auch vermittelt.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er ihre Aussage mit ich könnte gefährlich werden auf den Sex bezogen hat, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn er irgendwie dachte, dass die Situation gefährlich werden würde für ihn, dann wäre er da ja niemals hingegangen.
Ja, ja. Und die Konversation, die ging ja auch nicht wirklich lang und die hat sich ausschließlich eigentlich um Sex gedreht. Also das war wirklich so ein typisches Sex-Date und natürlich hat er das dann lediglich darauf bezogen. Also da kann man ihm nicht wirklich einen Vorwurf draus machen. Und während des Schreibens hatte man ja schon den Eindruck, dass das matchen würde.
Und wie du sagst, sie hat ihm ja schon ein Sicherheitsgefühl dadurch gegeben, dass sie gesagt hat, ja, wenn dir das zu viel ist, dann, wenn du einfach das machst, dann höre ich auf. So, dann denkt man ja, okay, genau. Dann ist ja alles abgeklärt und alles easy. Also, ja, das ist, ich finde es so krass, weil er hat ihr dann total vertraut und dass sie das dann halt so ausgenutzt hat und ihn einfach so ohne Grund einfach getötet hat. Ich finde das so erschreckend und ich finde, so Fälle machen wir auch immer am meisten Angst, wenn Leute einfach ohne Motiv töten wollen.
Ja, einfach nur aus Mordlust. Und ich glaube auch, was dazu beigetragen hat, dass Morlin nicht wirklich große Angst hatte, beziehungsweise das nicht so ernst genommen hat, ist die Tatsache einfach, dass er ein Mann ist und dass sowas halt viel, viel seltener passiert. Ich glaube, fast jede Frau, die uns heute zugehört hat, hätte ab einem gewissen Punkt der Konversation gesagt, boah, ich gehe auf gar keinen Fall dorthin. Aber als Mann fühlst du dich in der Regel gerade bei einem Date mit einer Frau schon sicherer, weil du normalerweise ja körperlich auch überlegen bist. Und weil es auch viel, viel seltener zu solchen Übergriffen seitens einer Frau kommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er da gar nicht groß drüber nachgedacht hat, weil er ist da ja auch ohne sich Gedanken zu machen zu ihr nach Hause gefahren. Das machen ja auch die wenigsten Frauen, die sich auf ein Blind Date mit einer Online-Bekanntschaft treffen. Normalerweise schaust du ja schon immer, dass du einen öffentlichen Platz wählst, gerade für das erste Date. Und Morlin hat sich da gar keine Gedanken drum gemacht.
Ja, ich glaube wirklich, dass das sehr gut zeigt, wie unterschiedlich Männer und Frauen an Online-Dates rangehen. Weil ich glaube, wie du gesagt hast, dass Frauen sich da ganz anders drauf vorbereiten oder sich ganz andere Gedanken machen, wie sie sicher sein können. Ich meine, teilweise teilt man da ja auch seinen Live-Standort irgendwie. Oder ich habe letztens sogar ein TikTok gesehen, wo eine Frau anderen Frauen den Tipp gegeben hat, ja, lass dir erstmal den Ausweis von deinem Date zeigen und fotografier den ab und schick den an Freunde.
Ja.
Da war ich so, okay, krass. Aber ja, man durchdenkt das irgendwie ganz anders, weil man viel mehr Gefahren irgendwie in den unterschiedlichsten Situationen sieht.
Ja, voll. Und dieser Fall zeigt halt einfach, dass das aber nicht immer richtig ist, dass man das eben nur auf die Sicherheit von Frauen bezieht. Und deswegen fand ich das auch am Anfang, habe ich ja über das gesprochen, was die australische Regierung gesagt hat und über das, was die Kommunikationsministerin von Australien gesagt hat. Und da war ja auch relativ viel bezogen auf die Sicherheit der Frauen. Und wir wollen Dating für Frauen sicherer machen. Wir wollen die Sicherheit von Frauen beim Online-Dating gewährleisten. Immer ging es eigentlich nur um die Sicherheit von Frauen. Kein einziges Mal wurde erwähnt, dass die Sicherheit von Männern beim Online-Dating berücksichtigt wird. Ich kann das auch schon bis zu einem gewissen Punkt verstehen, weil es, wie gesagt, deutlich seltener vorkommt. Aber dieser Fall zeigt einfach, dass es auch als Mann brandgefährlich sein kann, online zu daten, wenn man an die falsche Person gerät. Und dass man auch da vorsichtig sein sollte.
Ja, und deswegen finde ich es auch gut, dass du den Fall ausgewählt hast, weil man da jetzt auch mal so ein Augenmerk drauf legt oder dass vielleicht auch Männer, die uns zuhören, das sind zwar nur wenige, aber ja, sich vielleicht auch da Gedanken drüber machen, wie sie an ihre zukünftigen Online-Dates rangehen und wie sie die planen und was sie da machen und ja.
Ja, definitiv. Also ich war oder bin noch immer sehr schockiert über den heutigen Fall. Ich muss ehrlich sagen, der hat mir echt zugesetzt, vor allem auch, weil Morlan als ein so liebenswerter und so gutgläubiger junger Mann beschrieben wurde, der eigentlich immer nur das Gute in Menschen gesehen hat. Und das hat er auch in Jamie gesehen und dann wurde er dabei so extrem enttäuscht, dass ihm das Leben gekostet hat. Den Gedanken fand ich einfach ganz schlimm. Vor allem auch, weil er einfach eine so schöne Zukunft vor sich hatte. Er hatte Aussichten auf einen Job in Melbourne. Das hätte bedeutet, dass er in Australien hätte bleiben können. Das war sein großer Traum. Seine Eltern waren unheimlich stolz auf ihn. Seine Freunde haben mit ihm einen unfassbar guten Freund verloren. Und ich finde den Gedanken, dass das wegen etwas so Belanglosem geschehen ist, ganz grauenvoll.
Ja, vor allem, das ist ja wirklich auch der größte Albtraum von Eltern, dass dein Kind irgendwie ins Ausland geht, aber nicht mehr zurückkommt. Also
ja,
das ist einfach das Schlimmste, was Eltern passieren kann.
Ja, ja, definitiv.
Leute, habt ihr Bock, uns dieses Jahr live zu sehen?
Laura, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich hoffe ja, dass jeder, der diese Frage gerade hört, mit einem ganz eindeutigen Ja antwortet.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und wenn die Antwort Ja lautet, dann müsst ihr jetzt ganz genau zuhören, denn wir sind wieder beim Here and Now Podcast Festival in Köln dabei. Und zwar ist unser Auftritt am 10. August um 18 Uhr.
Und als wäre das nicht schon Grund genug, nach Köln zu kommen, um uns zu sehen, sind da tatsächlich auch noch ein paar andere ziemlich coole Podcasts vor Ort. Unter anderem nämlich auch True Love von Lynn und Leo, die den Podcast Mord auf Ex machen, aber auch Hazel Thomas Hörerlebnis.
Ihr merkt also, ihr habt an diesem Wochenende Lieblings-Podcast-Overload und ihr könnt euch nicht nur coole Podcasts anhören, sondern dort gibt es dann auch noch Snacks und Getränke. Ihr könnt euch dann ja schön ein Aperolchen zum Beispiel holen oder eine Portion Pommes und eurem Podcast lauschen und dann natürlich auch noch mit uns quatschen.
Daraus wird aber nur etwas, wenn ihr jetzt schnell seid. Tickets für unsere Show innerhalb des Here and Now Podcast Festivals gibt's jetzt auf hereandnowfestival.de.
Dazu müsst ihr aber wissen, dass das Ticketing für jede Show separat läuft. Das heißt, Zugang zum Festival erhaltet ihr mit jedem Ticket, aber wenn ihr beispielsweise zwei Podcasts hören bzw. dann ja auch sehen möchtet, benötigt ihr zwei Tickets, also ihr braucht pro Podcast ein Ticket.
Und welches das wichtigste Ticket für das Festival ist, das sollte euch bewusst sein. Das ist natürlich das Ticket für Eyes in the Dark. Wir freuen uns nämlich sehr auf euch.
Ja, ganz sneaky, aber guter Hint auf jeden Fall.
Ja, ich dachte, das kann man an der Stelle schon mal mit einbauen. Und wie immer findet ihr alle Infos auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und wie ich finde, war das auf jeden Fall heute mal wieder ein starkes Stückchen. Ich glaube, wir brauchen alle ganz, ganz dringend ein bisschen Ablenkung. Und ich bin mir sicher, dass du uns heute einen Gänsehaut-to-go-Moment mitgebracht hast, der uns hierbei sicherlich Abhilfe leisten wird.
Ja, ich muss sagen, dieser heutige Gänsehaut-to-go-Moment, der hat es mal wieder richtig in sich.
Ich habe ja das Gefühl, dass wir das immer sagen. Ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast und ob der es wirklich in sich hat. Übrigens, by the way, können wir ganz kurz darüber sprechen, wenn wir bei Gänsehaut-to-go gerade sind, dass ich mitten in Melbourne Annabelle getroffen habe.
Boah, ja, ich habe es in deiner Story gesehen und ich war so, oh mein Gott.
Ganz, ganz viele von euch haben mir auch geschrieben, renn, lauf nicht, renn. Und einige haben mich auch gefragt, ob ich gefragt habe, ob ich das Bild machen darf.
Mhm.
Ich habe nicht gefragt. Ich hoffe, dass sie mir nicht böse ist.
Ja, aber das war ja auch eher bei Robert das Thema.
Ja, aber vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass Annabelle da auch nicht so happy drüber wäre. Aber das war ja auch nicht die richtige Annabelle, sondern das war nur im Schaufenster eines Escape Rooms. Was ich mir aber ziemlich geil vorstelle. Also Laura, wenn du da bist und wir vielleicht mal einen Tag Zeit haben, habe ich mir schon überlegt, ob wir das vielleicht mal machen sollten.
Boah, ja, Mann, ich wäre sofort dabei.
Schon sehr geil, gell?
Ja, übel. Cool.
Falls wir das machen, werden wir euch auf dem Laufenden halten und euch davon berichten. Aber jetzt würde ich sagen, Laura, die Bühne gehört dir. Ich bin bereit für den Gänsehaut-to-go-Moment der Folge.
Der heutige Gänsehaut-to-go-Moment stammt von der lieben Silke. Sie schreibt: Hallo ihr Lieben, ich höre euren Podcast erst seit kurzem, suchte ihn aber tatsächlich gerade am Stück durch. Seit ihr die Creepypasta und Gruselelemente drin habt, liebe ich ihn sogar noch mehr, denn Paranormales finde ich schon immer sehr spannend und faszinierend. Nun zu meiner Geschichte. Ich arbeite als Erzieherin mit Kindergartenkindern. Vor ein paar Wochen baten mich zwei Mädchen, knapp 3 und 5 Jahre alt, einen Raum für sie aufzuschließen. In besagtem Raum sind unsere Musikinstrumente und Puppen fürs Puppentheater verstaut. Außerdem gibt es einen großen Tisch mit Stühlen für Elterngespräche. Natürlich habe ich den Raum aufgeschlossen und beide Mädchen hineingelassen. Ich selbst wartete an der Tür. Die ältere Freundin des Mädchens huschte direkt durch den ganzen Raum, um die gewünschte Kasper-Puppe zu schnappen. Die jüngere blieb aber nach 3 Schritten stehen, blickte nach rechts in eine Ecke, die ich nicht einsehen konnte, da die offene Tür im Weg war. Sie verharrte und schaute neugierig und mit fragendem Blick in die Richtung, als würde sie etwas ganz genau mustern. Etwas oder jemanden. Denn dann drehte sie sich zu mir und fragte: Warum sitzt denn der alte Mann da? Der schläft.
Nein. Nein.
Ist das der Weihnachtsmann? Er sieht so alt aus. Ich war viel zu perplex, um etwas zu antworten. Das Mädchen neigt dazu, viel und oft zu lachen und zu grinsen und hat noch nie versucht, uns in irgendeiner Form zu veräppeln oder sich Geschichten auszudenken. Sie wirkte auch in dem Moment weder belustigt noch gegruselt, sondern eher ernst und ehrlich interessiert. Da ich nicht antwortete, ging sie zu den Puppen, nahm sich eine und folgte ihrer Freundin aus dem Raum. Aber nicht, ohne noch einmal zu verharren, zurückzuschauen und zu sagen: Tschüss, alter Mann.
Boah.
Sie lächelte dabei und hob den Arm zu einer knappen Winkgeste. Ihre Freundin hat von all dem scheinbar nichts mitbekommen. Ich denke oft an diese Situation. Das Gebäude ist noch recht jung und wurde extra als Kita gebaut, hatte also vorher keine andere Funktion oder eine gewisse Geschichte. Der Raum an sich ist sehr hell und überhaupt nicht gruselig. Ich frage mich immer noch, wer uns da besucht hat.
Boah, das frage ich mich auf jeden Fall auch. Ich möchte die Person, die euch da besucht hat, nicht unbedingt selbst kennenlernen, bin ich ehrlich. Aber ich finde, das hört sich extremst unheimlich an. Also ich hatte wirklich dieses Mal, du hast nicht zu viel versprochen, besonders Gänsehaut. Also mein ganzer Körper war gepflastert mit Gänsehaut.
Vor allem, als ich angefangen habe, diese Story zu lesen zum ersten Mal, dachte ich, es hat irgendwas mit den Puppen zu tun.
Ja, habe ich auch gedacht.
Aber diese Situation, dass ein Kind da reingeht und sagt, warum sitzt da der alte Mann, ohne dass da jemand ist, oder schaudert es mich am ganzen Körper, gell?
Ja, same. Und wie sie dann noch sagt: Tschüss, alter Mann. Boah.
Ja.
Ciao, Leben, wirklich. Mm-mm.
Ja.
Ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, das hat mir dann auch wirklich den Rest gegeben.
Voll. Absolut. Also ganz furchtbare Story. Aber vielen Dank fürs Zusenden. Genau solche Momente brauchen wir für unseren Gänsehaut-to-go-Moment.
Ja, ich habe den gesehen, war so, okay, krass. Der wird auf jeden Fall in der nächsten Folge drankommen.
Ja, that's the one.
Ja, genau so.
Gott, wie creepy.
Und dann würde ich fast sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen.
Mhm.
Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit am Start seid. Und bis dahin wünschen wir euch schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Hammer.
Wie du dich bewegst in einem Outfit.
Hammer.
Einzigartig, unglaublich.
Hammer.
Du weißt das übertrieben.
Hammer bist.
Warum bist du nicht geblieben? Ich guck rüber. Du stehst an der Bar mit einem Sektglas in der Hand.
Wunderbar.
Wir machen hier wieder Countdown auf jeden Fall.
Bei mir ist wieder gleich, Mann.
Ich muss auch super, super lang auf deinen Hammer warten. Ich habe immer so eine halbe Stunde gewartet und dann kam Hammer. Also, okay. Ist sie nicht in Tour oder ist sie immer wieder verzögert? Und dann kam irgendwann
you
aber doch
know.
Hammer. You never know. Aber eigentlich schon. Eigentlich ist es noch nie passiert, dass du nicht in Tour warst.
Das stimmt allerdings.
Eine Studie, die ergab, dass 3 von 4 Personen Personen, die Dating-Apps oder Websites benutzen, in den 5 Jahren eine Form von...
Nee. Okay. Gar nee. Nicht. Du hast nicht mal die Arme oben gehabt, bis ich geschnipst habe bei mir.
Hä, ja, das ist so komisch, gell?
Voll.
Voll.
Und du bist nicht, hey.
Tschüssi.